Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein, jetzt nach diesen Tagen in Hannover. Ich war da selber auch dabei und auch ich habe dort auftanken können, bin ganz erfüllt. Vieles konnten wir dort lernen. Und nun heißt es heute auftanken. Auftanken hier im GoFresh. Nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass meine Frau und ich uns eigentlich relativ selten streiten. Weiß nicht, wie sie das sieht, ihr könnt sie mal fragen, vielleicht sieht sie es ein bisschen anders, aber ich denke, es ist relativ selten der Fall. Zum Beispiel die letzten 3 Tage haben wir uns eigentlich fast gar nicht gestritten. Ich war nicht da. Aber wenn es mal Streit gibt, dann ist ein Punkt manchmal die Sache mit dem Tanken. Also meine Frau ist immer recht vorsichtig, sie gehört da eher zu den Kleingläubigen und sie tankt am liebsten, wenn eigentlich der Tank noch halb voll ist und da meint sie, ach, man könnte mal wieder tanken und ich bin da eher jemand, der sagt, ach, fahren wir noch und selbst wenn dann die Tanknadel ganz links am Anschlag, links von der Reserveanzeige schon angekommen ist und dann sehe ich eine Tankstelle, ich denke, ach, fahren wir weiter, die nächste ist noch ein paar Cent günstiger. Da kann man manchmal ganz schön böse auf die Nase fallen. Das war nämlich so, schon ein paar Jahre her. Christiane ist unser Auto gefahren und ich hatte es vorher total leer gefahren, nicht getankt. Und dann kam es, wie es kommen musste, mitten im eisigen Winter stand sie also dann plötzlich am Ortseingang von Haste. Und das Auto fuhr nicht mehr weiter. Sie war hochschwanger damals und nun, sie schaute im Auto nach. Das einzige Gefäß, was sie irgendwie fand, war so eine leere Cola-Flasche. Sie marschierte hin durch ganz Haste durch zu Fuß, dann zur Tankstelle, füllte da so ein bisschen was rein, wieder zurück. Ich denke, das muss ein netter Anblick gewesen sein, wie sie dann so mit der Cola-Flasche den Tank befüllte. Weiß nicht, ob das zufällig jemand gesehen hat, jemand, der vorbeigekommen ist und vielleicht nur böse gemurmelt hat, Frauen und Technik. Oder vielleicht hat er auch gedacht, oh, die Frau Pastor, was hat die für einen Glauben? Aber es hat nicht geholfen, die 1,5 Liter waren zu wenig. Irgendeiner hat ihr dann doch noch mit einem Kanister geholfen. Hinterher gab es für den verpeilten Ehemann dann ein bisschen Ärger. Rechtzeitig auftanken, das musste ich lernen. Was für unser Auto gilt, wie viel mehr gilt das für unser Leben, wie viel mehr gilt das für unseren Glauben? Wir haben in uns also keine unerschöpflichen Kraftquellen. Wir haben in uns keine unerschöpflichen Spritreserven. Unsere Kraftquellen liegen außerhalb von uns selbst. Da müssen wir auftanken. Und wir haben es nun ja mehrfach heute schon gehört. Heute fangen wir an mit diesem 40-Tage-Projekt. Und da geht es darum, wo sind unsere Tankstellen, wo sind unsere Kraftquellen? Und wie und wo können wir Kraft tanken? Und dabei wollen wir in dieser Zeit Mose und das Volk Israel begleiten. Warum nun ausgerechnet Mose? Nun, da ist schon etwas Geheimnisvolles bei der Bibel. Wenn wir von Mose und dem Volk Israel lesen, dann lesen wir nicht von Mose und dem Volk Israel. Dann lesen wir von Jesus. Dann lesen wir auch von uns selber. Jesus erklärt das mal zu einem von seinen Jüngern, den Emmaus-Jüngern, den erklärt er das mal, was das heißt. Und dann steht dort im Lukas-Evangelium, und Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Mose ist voller Hinweise auf Jesus. Und was das Volk Israel erlebt, das ist eigentlich unsere Geschichte. Paulus, der schreibt das mal in einem Brief an die Gemeinde in Korinth, 1. Korintherbrief, da schreibt er das so, all das, was das Volk Israel erlebt hat, was dort aufgeschrieben ist im Alten Testament, in der Bibel seiner Zeit, das ist geschrieben für uns, das ist wie so ein Beispiel, Typos steht da, also ein Gleichnis, ein Beispiel, ein Schatten, ein Vorbild, ein Hinweis für unser eigenes Leben. Viele kennen, denke ich, so ganz grob die Geschichte von Mose und den Israeliten damals in Ägypten. Israel erlebte dort Sklaverei. Paulus sagt, das kennen wir auch. Er nennt das so, wir sind eigentlich Sklaven der Sünde. Also das sind altertümliche Worte, aber gemeint ist, es gibt Dinge, die uns einfach fesseln, die uns binden, dass wir nicht mehr frei sind. Sei es unser Egoismus, sei es Neid, Hassgedanken, etwas, wo wir ganz genau spüren, wir wollen es eigentlich nicht tun und denken und wollen und tun es doch. Sklaven. So sagt Paulus das. Israel erlebt aber Erlösung. Die erleben Befreiung und da ist da dieses Passahlamm, was geschlachtet wird. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, wo dann das Blut an die Pfosten der Häuser gestrichen wird, das Blut des Passahlamms und jeder, der das tut, der ist frei von dem Gericht. Und das ist genau das, was mit Jesus passiert ist. Jesus ist sozusagen unser Passahlamm, als er gestorben ist am Kreuz, als er sein Blut vergossen hat. Das Blut des Passahlamms Jesu bringt uns Erlösung, Befreiung von unserer Schuld. Israel erlebt diese beschwerliche Wanderung durch die Wüste. Und wie ist es bei uns? Kennen wir das nicht auch? Wüstenwanderungen in unserem Leben, in unserem Alltag? Dass wir uns ausgetrocknet vorkommen, dass wir uns sehnen nach Erfrischung. Israel erlebt Kämpfe. Auch wir kennen das. Kämpfe in unserem Alltagsleben. Wir kämpfen mit den Herausforderungen von Beruf und Familie. Es gibt auch geistliche Kämpfe, Zweifel, Widerstände. Und Israel hat ein großartiges Ziel vor Augen. Das verheißene Land, das Land Kanaan, das Land, von dem es heißt, darin Milch und Honig fließt. Haben wir auch ein wunderbares Ziel, ein großartiges Ziel vor Augen. Das verheißene Land, den Himmel, Gottes neue Welt, eine Welt ohne Tränen, ohne Sterben, ohne Tod, ohne Flucht, ohne Terror. Und so können wir unglaublich viel lernen, wenn wir nun einfach mal Mose und das Volk Israel begleiten auf ihrem Weg. Nun nicht 40 Jahre, aber wenigstens 40 Tage. Wenn wir dabei entdecken, es geht da um uns, um unser Leben. Und es geht um Jesus. Wir sehen hier dieses Motiv der Tankstelle. Ich denke an eine Autofahrt. Und nun schnallt euch einfach mal an. Drei Punkte. Das erste, vollgetankt starten. Auftanken. Das Interessante ist, wenn wir unser Leben wirklich mal als ein Auto ansehen, wir haben ja ganz unterschiedliche Karossen. Einige von uns, die fahren dann eher so die Luxuskarosse, andere eine alte Rostlaube. Und je älter wir werden, immer mehr Macken und Beulen, Kratzer und Schrammen gibt es. So manche Roststellen, Krankheiten, Verletzungen. Weiß nicht, was so deine Schrammen sind, deine Beulen im Leben, an der Karosse deines Lebens. Aber heute wollen wir mal ganz an den Anfang der Lebensreise schauen, als das Auto unseres Lebens noch ganz neu war. Und oh Wunder, es war schon gleich vollgetankt. Denn wenn wir zurückschauen, als wir unseren ersten Atemzug taten, da hatten wir bereits so viel mitbekommen, gratis als Geschenk für unser Leben. Nicht nur die wunderbare Karosserie unseres Körpers, sondern bereits jede Menge Treibstoff, Kraft zum Leben. Und es ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir uns bewusst machen, was Gott bereits in unser Leben hineingelegt hat, bevor wir es überhaupt wahrnehmen. Im Psalm 23 heißt es, er schenket mir voll ein. Du schenkest mir voll ein. In unserem Bild gesprochen, du tankst mich voll. Und das beginnt lange bevor wir überhaupt denken können, lange bevor wir atmen können, lange bevor wir glauben können. Schauen wir zum Beginn der Lebensreise von Mose. Wir merken, hier ist Gott am Werk. Von Anfang an, schon von klein auf, nein, schon vor der Geburt. Gott hat Mose viel mitgegeben, was für sein späteres Leben von großer Bedeutung war. In unserem Buch des 40-Tage-Projekts, da ist die erste Woche überschrieben mit: Entdecken Sie die Kraft, die in Ihnen steckt. Das ist leider etwas unglücklich formuliert. Wenn man das einfach so stehen lässt, dann könnte man den Trugschluss haben, oh, es kommt auf dich an, auf deine Kraft. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann schau einfach in dich hinein, deine Fähigkeiten, deine Ressourcen, deine Kraft. Aber gemeint ist was ganz anderes. Entdecke die Kraft, die Gott in dich hineingelegt hat. Entdecke die Potenziale, die Gott dir mitgegeben hat. Entdecke die Wunder in deiner eigenen Geschichte und Biografie. Entdecke deine Wurzeln. Entdecke, dass du vollgetankt ins Leben gestartet bist. Wie war das denn bei Mose? Er hatte doch alles andere als eine Traumkindheit. Und doch war Gott mit dabei von Anfang an und davor. Ich lese uns mal so ein paar Verse aus den ersten beiden Kapiteln des zweiten Mosebuchs. Heißt es, da kam ein neuer König auf in Ägypten und er wusste nichts von Josef und er sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Das Volk Israel also war in Ägypten. Erinnern wir uns, Generationen vorher war da die Geschichte mit Josef und seinen Brüdern eigentlich eine schreckliche Familiengeschichte, eine Geschichte voller Neid und Hass. Und Gott führte über viele Umwege diese Familie wieder zusammen. Und er heilte die Wunden und die Verletzungen in den Beziehungen, so dass Josef am Ende sagen konnte, ihr, und das sagte er zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Da war Heilung da. Und dieser Glaube an den Gott, der etwas gut macht, dieser Glaube wurde weitergegeben von Generation zu Generation. Das war ein Vermächtnis, ein Erbe. Haben wir auch so etwas wie so ein Erbe? Hatten wir vielleicht gläubige Großeltern oder Urgroßeltern? Und ist uns eigentlich bewusst, dass unsere Gemeinde hier auch geprägt ist von Generationen vor uns? Vor über 150 Jahren, da war so ein bekannter Erweckungsprediger Ludwig Harms aus der Heide, der zog hier auch ins Schaumburger Land, der predigte hier unter anderem in Beckedorf. Und viele Menschen, auch aus unserer Gemeinde hier, kamen dabei zum Glauben an Jesus Christus. Und die Segensspuren, die finden wir bis in unsere Zeit hier in Hohenhorst. Das ist eine Kraftquelle, wenn wir uns das bewusst machen, wo kommen wir her? Allerdings, dass Gott von Anfang an bei unserer Lebensreise dabei ist, das bedeutet nicht, dass alles glatt geht und wir alle eine bewahrte und behütete Kindheit erleben oder erlebt haben. Wie war es bei Mose? Der Pharao, er bekommt Angst vor den immer mehr werdenden Israeliten. Erst kommt der Befehl zur Unterdrückung und wir lesen, und man setzte Sklaventreiber über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker vermehrte es sich und breitete sich aus. Da zwangen die Ägypter die Israeliten unbarmherzig zum Sklavendienst. Und als das nicht mehr half, der Befehl zum Mord. Mord an den neugeborenen Jungen, erbarmungslos. Eine schreckliche Zeit, in die Mose hineingeboren wird. Manchmal denke ich heute, wir sind gar nicht so weit davon entfernt, wenn wir bedenken, wie wenig wert oft ein menschliches Leben ist. Erst recht ein ungeborenes Leben im Mutterleib oder ein Leben, was beim Sterben ist, was im Alter ist oder ein behindertes Leben. Wie wenig zählt das oft? Ich war erschrocken, jetzt zu lesen in England vor ein paar Tagen, da haben die beschlossen und per Gesetz das erlaubt, dass man gesunde menschliche Embryos benutzen darf, um sie gentechnisch, genetisch zu verändern, zu manipulieren, um an ihnen herum zu experimentieren. Natürlich nur, wenn man sie dann bald danach tötet. Menschenmaterial. Der Mensch wird degradiert zum Material für Forschungszwecke. Aber von Anfang an erlebt Mose auch in so einer schlimmen Zeit Bewahrung. Er erlebt, dass Gott bei ihm ist, denn da gab es Hebammen. Hebammen, die sich dem Befehl des Pharao widersetzten, Pua und Schifra. Wir lesen, aber die Hebammen hatten Ehrfurcht vor Gott. Und sie taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Wo sind in unserer Zeit Menschen, die Mut haben, Unrecht beim Namen zu nennen, für das Leben einzutreten, Menschen in Not zu helfen, gegen den Strom zu schwimmen? Und dann sind da die Eltern von Mose, Amram und Jochebed. Und über sie lesen wir, und die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn, eben Mose. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, sie freut sich über ihr Kindlein, verbarg sie ihn 3 Monate. Da waren also Eltern, die mutig waren, die sich für ihr Kind eingesetzt haben. Und warum haben sie das gemacht? Nun, im Neuen Testament, im Hebräerbrief, ist die Antwort zu lesen. Da heißt es, Hebräer 11, durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Da haben wir also das Geheimnis, woher Moses Eltern die Kraft hatten, für ihr Kind einzutreten. Sie waren gläubige Leute, die ein tiefes, felsenfestes Gottvertrauen hatten. Und weil sie sich so fest an Gott hielten, das hat diesen kleinen Mose geprägt. So hat Mose schon als Baby eine ganze Tankfüllung voll mit Glauben mitbekommen. Eine Tankfüllung voll Gotteskraft. Vollgetankt ins Leben starten. Das war, was Mose erlebt hatte, trotz schwierigster Umstände. Das Zweite, ein guter Plan. Ein guter Plan. Ihr Lieben, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, da ist es wichtig, dass es eine Reiseroute gibt, dass wir einen Plan haben. Wo wollen wir eigentlich hin? Eine Landkarte, ein Ziel, ein Navi. Und genauso ist es für unser Leben auch. Es ist gut zu wissen, dass Gott einen wunderbaren Plan mit uns hat. Für unsere Lebensreise. Und wir sehen schon in den ersten Lebensjahren von Mose, wie Gott auch für ihn einen großartigen Plan hat. Und Sie kennen die Geschichte bestimmt, wie es weitergeht. 2. Mose 2, wir lesen, als die Mutter ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Körbchen von Rohr und verklebte es mit Erdharz und legte das Kindlein hinein und setzte das Körbchen in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester, die Mirjam, stand von ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil. Ihre Freundinnen gingen am Ufer hin und her, und als sie das Körbchen im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind, und siehe, der Junge weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Und das war der Augenblick für Mirjam, Moses Schwester. Sie kam aus ihrem Versteck heraus, und dann sagte sie, geistesgegenwärtig, hallo, ich kenne da eine Frau, die stillt gerade. Ich könnte ihr dieses Kind bringen, damit sie es stillen kann. Toller Gedanke. Und Pharaos Tochter stimmt sofort zu. Und so kann der kleine Mose einige Jahre bei seiner Familie aufwachsen. Und dann lesen wir weiter. Und als das Kind groß war, brachte die Mutter es der Tochter des Pharao. Und es wurde ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose. Denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Das heißt Mose auf Deutsch. Hier erkennen wir Gottes genialen Plan für das Leben von Mose. Um Mose vorzubereiten für seine spätere große Aufgabe, das Volk Israel in die Freiheit zu führen. Und das macht Gott so unglaublich geschickt. Zuerst soll dieser Mose in eine Familie kommen, wo er als kleines Kind die Grundlagen des Glaubens kennenlernt. Er sollte erstmal ein Zuhause haben. Und das beste Zuhause war natürlich seine eigene Familie. Und dort fand er zum Glauben. Dort bekam er ganz viel mit von seiner eigenen Geschichte, von der Geschichte seines Volkes Israel. Und das war für ihn später immer wieder eine gewaltige Tankstelle. Daran konnte er sich erinnern und er hat es nie vergessen, woher er kam. Liebe Eltern, was wir unseren Kindern in den ersten Lebensjahren mitgeben können an Liebe, an Geborgenheit, an Glauben, das kann kein anderer. Und dann geht Gottes Plan weiter mit Mose. Diese Lebensfahrt des Mose führt dann diesen Jungen an den Königshof. Und warum? Damit er dort die Fähigkeiten und die Kompetenzen von Führung und Leitung kennenlernt. Und was für ein Bildungsangebot. Besser als die Top-Elite der ägyptischen Beamten wird er dort ausgebildet. Gratis. Und das ausgerechnet noch beim Erzfeind in der Höhle des Löwen. Wie genial ist das denn? Und schließlich, Gottes Plan geht noch weiter. Er hat Mose noch nicht da, wo er ihn haben will. Noch vertraut Mose auf seine eigenen Fähigkeiten, auf seine eigene Kraft. Und im Jähzorn, später im Jähzorn, erschlägt er einen Ägypter. Und er muss fliehen und kommt in die Wüste nach Midian. Und dort steht auf Gottes Fahrplan Demut lernen. Geduld lernen, 40 Jahre lang, ohne dass nach menschlichem Ermessen irgendwas Entscheidendes passiert. Und doch war das eine ganz wichtige Zeit in seinem Leben. Er, der einst der große Befreier und Führer eines ganzen Volkes werden sollte, er wird dort erstmal Schafhirte. Schafhirte. Auch das, wo er denkt, Mist, ich habe mein Leben jetzt vor die Wand gefahren. Ich habe alles verbockt. Auch das baut Gott in seinen großartigen Plan mit ein. Denn wo sonst kann man denn solche Führungsqualitäten lernen, als in der Position eines Hirten? Als Hirte lernt er, eine Herde zu leiten, zu bewahren, zu führen. Genau die Aufgaben, die er später braucht, als er das Volk Israel führt. Ihr Lieben, ich bin überzeugt, Gott hat für jeden von uns einen wunderbaren Plan für die Reise unseres eigenen Lebens. Allerdings, Gottes Plan ist nicht wie so ein Computerprogramm, das einfach so unabänderlich abläuft. Nein, er lässt uns Menschen ganz viel Freiheit, dass wir mit unserem Lebensauto auch mal eigene Wege fahren. Und er lässt es auch zu, dass wir auch manchmal in scheinbar ausweglose Situationen kommen. Dass wir uns manchmal auch in verfahrenen Situationen befinden. Und er ist aber ein großer Meister darin, dass er uns auch aus den Irrungen und Wirrungen unseres Lebens herausführen kann. Aus den Sackgassen, aus den verfahrenen Lagen. Und er macht das nicht so wie so eine blöde Stimme eines Navis, die mitten auf der Autobahn dann sagt, wenn möglich, bitte wenden. Nein, wenn Gott sagt, bitte wenden, dann geht das auch. Dann kriegt er das auch hin. Wir haben die Chance zu wenden, umzukehren und Gott selber kann etwas wenden. Er kann böse Dinge zum Guten wenden. Das lernen wir bei Mose. Er bekommt es hin, selbst die schlimmsten Geschehnisse noch in seinen guten Plan für unser Leben mit einzubinden und zum Guten zu wenden. Vor 3 Tagen eben bei diesem Willow-Kongress hörte ich einen Vortrag von Christine Kane, eine Mitarbeiterin der Hillsong-Gemeinde in Australien. Und ihre Kindheit verlief alles andere als behütet. Ungewollt war sie und namenlos. So kam sie zur Welt. Sie wurde sexuell missbraucht, verletzt, unterdrückt, ausgenutzt. Das war ihre Kindheit. Sie hätte allen Grund gehabt, nicht an Gott zu glauben. Und das Gegenteil passiert. Sie vertraut ihr Leben Jesus an. Und in einem langen Prozess, nicht von heute auf morgen, in einem langen Prozess der inneren Heilung entdeckt sie mehr und mehr, dass Gott auch mit ihr und gerade mit ihr einen großartigen Plan hat. Sie wurde Leiterin von A21 Campaign, eine große weltweite Organisation, die sich gegen Menschenhandel einsetzt und die ganz besonders und vor allem für missbrauchte und versklavte Kinder eintritt, kämpft. Und gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern. Und ihre eigene Biografie gibt der Christine Kane dabei immer wieder Kraft. und Antrieb, um Tausenden von Kindern zu helfen. Und so hat Gott auch diese schreckliche Kindheit noch wenden können und das Wunder schenken, dass auch ein so geschundenes Menschenkind noch einen großartigen Plan für sein Leben entdecken kann. Was für eine Kraftquelle ist es, darauf zu vertrauen. Gott, du kannst mein Leben noch zum Guten wenden. Du hast einen großartigen Plan für mein Leben. Zeige mir den Weg, den du mich führen willst. Hilf mir, ihn zu gehen. Ich mut euch heute einiges zu. Es ist ganz viel, was da drin steckt. Und ich brauche noch ein klein bisschen Geduld von euch. Aber ich denke, an dieser Stelle, vielleicht zur Auflockerung, es ist gut, mal jemanden anderes zu hören. Robin. Er ist Praktikant und er will das mal auch erzählen, wie er das so erlebt hat. Voll getankt ins Leben starten. Was hat er eigentlich schon mitbekommen vor seiner Geburt? Was ist Gottes Plan für sein Leben? Robin.
Eines Tages ging ich mit einem Freund in ein Restaurant. Es war Mittagszeit. Das Lokal war total überfüllt. Die Leute wollten alle ein Mittagessen. Plötzlich betraten 8 bis 10 Männer in Zivil das Restaurant und blockierten die Türen. Sie fingen an, alle Anwesenden nach Ausweispapieren zu fragen. Wir hatten natürlich keine. Eine Flucht schien unmöglich. Ich begann am ganzen Leib zu zittern. Mein Freund ebenso. Da bemerkte ich einen großen Mann, der direkt neben uns stand. Ich weiß nicht, ob er ein Gast oder einer von der Gestapo war. Er fragte uns leise, ob wir Juden seien und ob wir Papiere hätten. Dann sagte er, kommt mit, und legte uns seinen Arm um die Schultern. Kühn marschierte er mit uns an der Gestapo-Frontlinie vorbei. Draußen rief er uns zu, wir sollten so schnell wie möglich wegrennen. Mit klopfendem Herzen und völlig außer Atem brachten wir uns in Sicherheit. Wieder hatte ein Schutzengel in letzter Sekunde seine Hand über uns gehalten. Dieses Buch heißt Ein Engel an meiner Seite und beschreibt das Überleben eines jungen Juden im Holocaust, im Zweiten Weltkrieg. Und es war nur eine der vielen knappen Geschichten, wo nur einige Sekunden über das Überleben oder eben über die Deportation oder den Tod entschieden haben. Und es ist das Buch meines Großvaters. Genau, mein Opa hat das Buch geschrieben, Hermann Zimmermann, und er hat es Ein Engel an meiner Seite genannt. Nun ist mein Großvater nicht gläubig gewesen und wurde das, soweit ich weiß, auch nicht. Wieso also nennt er das Buch Ein Engel an meiner Seite? Ich denke, so etwas passiert, wenn man erkennt, dass eine Sache über den Zufall hinausgeht. Wir würden das vielleicht als Wunder beschreiben oder als Fügung oder sowas in der Art. Aber man erkennt, irgendwas geht über eine natürliche Begebenheit hinaus. Sonst hätte er es ja auch nennen können, Glück gehabt oder was ein Zufall oder so. Der Zufall ist übrigens auch eins der am meisten verbreiteten und unscheinbarsten Synonyme für Gott, sagt man. Es ist gar nicht so lange her, da habe ich das Buch, also letztes Jahr irgendwann mal wieder gelesen, als Erwachsener. Und dabei kam mir, als ich diese Begebenheiten gelesen hatte, folgender Gedanke plötzlich ganz klar in den Kopf. Und zwar, hat Gott schon damals an mich gedacht? Dann habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, Gott, hast du schon damals an mich gedacht? Hattest du mich damals schon im Hinterkopf? Ich meine, wenn eine oder zwei oder drei von diesen Sekunden anders verlaufen wären, dann wäre ich jetzt nicht hier. Dann würde es mich wahrscheinlich nicht geben. Ich wäre kein Christ geworden, hätte ihn nicht gekannt, wäre kein Nachfolger, würde keine Sachen machen wie ein Praktikum oder so. Also habe ich in der Bibel nachgeschaut. Ich habe gelesen und hatte diese Frage eben im Hinterkopf. Und dann kam ich zum Beispiel an Psalm 139, ein ziemlich bekannter Psalm. Und da steht in Vers 16 sinngemäß, du hast schon an mich gedacht, als ich noch nicht geformt war im Leib meiner Mutter. Und alle meine Tage hast du in dein Buch geschrieben. Alle Tage, die damals noch nicht einmal angebrochen waren. Und plötzlich liest man so einen Vers anders als vorher. Dann habe ich weiter gelesen und da steht dann in der Bibel, dass derselbe Gott von damals heute noch genauso mächtig ist und dass Gott sich nicht verändert und der gleiche bleibt. Was bedeutet, dass der Gott, der damals Mose geleitet hat, Mose geführt hat, auch mein Gott ist, auch dein Gott ist. Dann habe ich mich gefragt, aber warum? Warum gerade ich? Warum du? Warum darf ich zum Glauben kommen und so viele andere nicht? Warum sind meine ganzen Freunde keine Christen? Warum bin ich der einzige Christ in meiner Familie? Warum ich? Und meine Antwort war dann nach einiger Zeit aus Gnade. Ich habe absolut nichts dafür getan. Aus reiner Gnade darf ich an ihn glauben. Ich glaube an ihn, weil es mir geschenkt wurde. Und das ist eine meiner Kraftquellen. Der große Gott sieht mich an. Der große Gott, der damals schon Mose angesehen hat, ihn gelenkt hat, er sieht mich an. Und die Tatsache, dass du lebst allein schon, dass du jetzt hier bist, ist allein nur wegen ihm. Ich meine, was hätte alles schiefgehen können? Was hätte eigentlich alles schiefgehen müssen, dass es anders gelaufen wäre? Oder dass es genau so kommt? Zufall vielleicht? Ich denke, die Wahrheit lautet, du stehst ganz einzigartig, ganz allein vor Gott, wirst von ihm als Original angeschaut, gesehen, von ihm geliebt, wurdest von ihm erwartet, von ihm geschaffen, von ihm begabt für einen bestimmten Zweck, von ihm an einen Platz gestellt, von ihm auf diesen Platz hier gesetzt in der Hohenhorster Kirche heute. Aber was soll daran jetzt eine Kraftquelle sein? Ich frage einmal anders. Was muss wohl dein Wert sein? Wie wertvoll musst du wohl sein? Wie wertvoll musst du ihm sein, der dem uns all dies zufallen lässt, der für dich einen eigenen Plan hat, der deine Tage in ein Buch geschrieben hat, in sein Buch geschrieben hat? Und wer kann dir diesen Wert nehmen? Oder was kann dir dieser Wert alles geben? Es ist nur ein kurzes Innehalten im Alltag, im Stress, in den ganzen Sorgen, ein kurzes Besinnen auf diese Wahrheit. Gott erkennen, an ihn denken, ihn im Zufall finden und ihm dann einfach vertrauen.
Danke, Robin. Da wird es ganz konkret, wie das aussieht, dass Gott einen guten Plan hat für unser Leben. Noch ein kurzer dritter Gedanke zum Abschluss. Auftanken bei Jesus. Denn auch wenn wir wissen, dass Gott einen guten Plan mit unserem Leben hat, dennoch brauchen wir es ja immer wieder, dass wir unterwegs auftanken. Was nützt denn das beste Ziel, wenn wir unterwegs liegen bleiben? Und so brauchen wir Tankstellen für unseren Glauben, wie auch für unser Leben. Natürlich, jeder hat so seine eigenen Tankstellen. Ein Urlaub, eine schöne Zeit in der Familie, ein gutes Hobby. Und es ist wichtig und gut, solche Tankstellen zu haben. Aber ich bin der Meinung, die reichen vielleicht, um das eine oder andere schöne Ziel im Leben zu erreichen, aber nicht, um das ganz große Ziel zu erreichen, das Gott für uns hat, das verheißene Land, den Himmel. Da brauchen wir eine andere Tankstelle, da brauchen wir Jesus. Bei dem können wir nochmal auf eine ganz andere Weise auftanken. Und so wollen wir am Schluss einfach nochmal auf Jesus schauen. Denn die Geschichte von Mose ist, erinnern Sie sich, voller Hinweise auf Jesus. Wie ein Schatten, wie eine Abbildung, wie ein Beispiel von dem, was in Jesus passiert. Da ist die Geburt Jesu. Und wie Mose wird Jesus von Geburt an verfolgt. Ein König will ihn umbringen und mit ihm die Neugeborenen aus Bethlehem. Wie bei Mose. Doch die Eltern Jesu, Maria und Josef, sie schützen ihn, sie retten ihn, wie bei Mose. Und wie machen sie das? Durch die Flucht nach Ägypten. Wow, ausgerechnet Ägypten, das Land Moses. Und an dieses Geheimnis der zwei Naturen von Mose, so will ich das mal nennen. Er war ja zugleich ein Sklavenkind und ein Königskind. Und ist darin ein Hinweis auf Christus, der ja ebenfalls eine doppelte Herkunft hat. Menschenkind und Gottessohn. Sklavenkind und Königskind. Und ihr Lieben, wenn wir das richtig verstehen, dann ist auch diese Tatsache eine Kraftquelle für unser Leben. Warum? Denn wenn Jesus als Mensch in unsere Welt gekommen ist, und zwar auf die unterste Stufe, er hat das ganze Leid dieser Welt mitgemacht. Er ist in ein unterdrücktes, versklavtes Volk hineingebrochen. Und dann der Weg zum Kreuz, wir haben Passionszeit. Ein Weg voller Leid und Entbehrung. Voller Schmerzen, die schlimmsten, die man sich vorstellen kann. Warum? Auch damit er uns beistehen kann, wenn wir selber mal richtig elend dran sind. Wenn wir am Boden zerstört sind oder wenn wir mit unserem Lebensauto einfach auf der Strecke bleiben. Dann steht er dir bei. Du kannst bei ihm auftanken, wenn du am Ende bist. Denn er ist ein Menschenkind wie du. Und zugleich ist er als Gottessohn in die Welt gekommen, als Königskind. Und damit macht er klar, du, ich habe alles in der Hand. Was dir zu schaffen macht, vertrau es doch mir an. Ich bin der König. Ich bin der, der dich erretten kann, dich erlösen kann. Das schaffe ich, ich krieg das hin, dein Leben in Ordnung zu bringen. Hey, vertrau mir, ich bin der König. Du kannst bei mir auftanken und zwar super plus, wenn ich das mal so nennen kann. Vertrau mir. Mose war Sklavenkind und Königskind, so wie Jesus. Und dann war Mose auch noch Hirte. Genau das ist Jesus auch für uns, Hirte. Der allerbeste Hirte. Ich bin der gute Hirte, sagt er selber. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Und er führet mich zum frischen Wasser, zum Auftanken. Er führet mich auch auf rechter Straße, um seines Namens willen. Er führt mein Lebensauto auf dem rechten Weg. Es ist gut, ihn dafür zu preisen, anzubeten mit dem Lied: Du bist ein wunderbarer Hirt. Amen.